Danke, Tabia, dass du uns mit hineingenommen hast in dein persönliches Erleben. Und du hast etwas berichtet von so einer, sage ich mal, nachgeordneten Stufe der Vergebung. Das ist die Vergebung, die wir anderen Menschen zukommen lassen sollen. Die hat einen Grund. Und dieser Grund ist, dass Gott uns vergeben hat und vergeben muss. Muss nicht in dem Sinn, dass Gott vergeben muss. Gott muss nicht vergeben. Gott ist Gott. Gott kann sagen, ich bin frei. Du hast an dieser Stelle etwas getan, was ungeheuerlich ist. Das geht nicht mehr. Aber Gott vergibt, weil er liebt und vergeben will. Und weil er das tut, sind wir aufgefordert zu vergeben. Das war der zweite Teil der Vergebung und heute geht es um den ersten Teil. Denn wenn ihr richtig den Wochenspruch gehört habt, bei dir ist die Vergebung, bei dir ist die Vergebung, bei Gott, dass man dich fürchte. Dann geht es um Gottes Vergeben. Gott vergibt uns. Wir hatten in dieser Woche den Reformationstag. Ich fange mal mit einem Luther-Zitat an. Die Schrift schildert uns den Menschen als einen solchen, der nicht nur gebunden, elend, krank und tot ist, sondern der unter dem Einfluss seines Fürsten, des Satans, zu all diesem Jammer noch den der Blindheit hinzufügt, indem er sich, also der Mensch, für frei, glücklich, erlöst, mächtig, gesund und lebendig hält. Denn Satan weiß wohl, dass er, wenn der Mensch sein Elend erkennen würde, keinen in seinem Reich behalten könnte, weil Gott sich dessen, der seinen Jammer sieht und zu ihm schreit, sofort erbarmen und ihm helfen muss. Heute geht es um Sünde und Vergebung. Hat was durchaus mit der Reformation zu tun. Das ist ja ein zentrales Thema gewesen. Damals diese Frage des Ablasshandels. Wie werde ich meine Schuld los? Wie komme ich in den Himmel? Wie kriege ich einen gerechten Gott? In Luthers Zitat klingen ja beide Seiten an. Nämlich einmal die Macht der Sünde im Leben der Menschen. Und der Mensch erkennt sie oft gar nicht. Hat null Ahnung davon. Der Held findet das noch alles in Ordnung. Ist kein Problem. Er kann super gut leben unter der Macht der Sünde. Unter Umständen. Und dann klingt da auch an die befreiende Macht Gottes, der dem Vergebung schafft, der diese Vergebung sucht. Und dass ein Mensch die Vergebung sucht, auch da wirkt schon Gott. Der Mensch wird es von sich nicht tun. Unsere Glaubensmitte ist ja ziemlich klar. Nur weil Jesus für uns und alle Welt Schuld und Sünde starb, gibt es Vergebung und neues Leben. Eben bei ihm, bei Jesus. Wer Jesus glaubt, ist versetzt in das Reich Gottes. Völlig neue Lebensmöglichkeit, Voraussetzung. Dort herrscht Freiheit. Und jetzt ist es natürlich gar nicht mal so einfach. Wir erleben ja auch Menschen, die in diesem Reich leben, dass sie einen sehr schwierigen Umgang haben mit Schuld und Sünde. Weil es ist versetzt in das Reich des lieben Sohnes Jesus Christus. Man darf in einer freien Gemeinschaft mit dem Vater leben, mit Jesus Christus in Beziehung sein. Und man hat eine ganz schwierige Fixierung auf Schuld und Sünde. Und da ist man gar nicht mehr frei, sondern eben auch gefangen darin. Und da gibt es so zwei, also es gibt natürlich nicht nur zwei, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt aber so Extreme vielleicht. Das eine Extrem ist, Man kann hinter allem den Teufel sehen. Man kann hinter allem ängstlich sein und fragen, kann ich das, darf ich das als Christ? Wie lebe ich als Christ? Ist das noch erlaubt? Oder es drängen sich mir viele Dinge auf und da merke ich, da ist ja gar keine Freiheit. Man möchte Christ sein, man möchte auf Gott hören, aber man ist in einem ganz enormen inneren Zwang. Das ist so eine Seite, die gibt es. Es gibt aber auch eine ganz andere Seite. Die ist manchmal vielleicht viel einfacher, leichter, vielleicht auch verbreitet. Also bei dem einen wird jedes Versagen zu einer riesigen moralischen Katastrophe. Und auf der anderen Seite ist Sünde, Schuld, problemlos entschuldbar. Puh, Jesus ist gestorben. Puh, ob ich das jetzt so mache oder gemacht habe oder nicht gemacht habe, irgendwo ist ein Mensch in so eine Art Hängematte gefallen, Hängematte der Gnade, und da juckt ihm nicht mehr, dass Sünde in sein Leben kommt oder wirkt oder mächtig ist. Es juckt ihn nicht mehr. Und wir merken an diesen beiden Stellen, da merken wir, das ist ja keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Und jetzt hören wir mal auf den Bibeltext, den schreibt der Johannes seiner Gemeinde. Und er ist da so überzeugt, dass die Gemeinde, die Jesus glaubt, in eine ganz große Freiheit der Vergebung hineingerufen ist. Der Bibeltext für den heutigen Sonntag steht im 1. Johannesbrief. Es sind nur die Verse 12 und 14. Ich möchte gerne zu Beginn des Kapitels, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ich möchte gerne auch die ersten beiden Verse lesen, weil die da im Zusammenhang stehen mit. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat für unsere Schuld sein Leben gegeben und hat uns so mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. Ihr Kinder, das gebe ich euch schriftlich. Eure Schuld ist vergeben durch die Macht seines Namens. Ihr Eltern, das gebe ich euch schriftlich. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, das gebe ich euch schriftlich. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr Kinder, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr habt den Vater erkannt. Ihr Eltern, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, so habt ihr es schwarz auf weiß. Ihr seid stark. Gottes Wort wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Ihr merkt, bei allem, was da in diesen Worten jetzt erstmal erklärungsbedürftig ist, wir versuchen uns dem auch zu nähern, da ist ein ganz zentraler Zuspruch drin, dass in der Gemeinde, wo Jesus der Herr ist, bei Menschen, die Jesus vertrauen, Vergebung empfangen werden darf. Und so auch Vergebung nötig ist. Es ist nicht ein Stand in der Gemeinde, wo Vergebung nicht mehr nötig wäre. Gibt es nicht. Es ist nötig, aber sie darf empfangen werden und aus ihr darf gelebt werden. Gleich zweimal schreibt der Johannes seiner Gemeinde diese Worte doppelt, weil das so wichtig ist, so eindringlich ist. Wer mit Jesus lebt, lebt unter einem neuen Namen. Christ. Er ist Christus gehörend. Durch Vergebung fest mit Christus verbunden. Und hier wird nochmal ein bisschen deutlich, Vergebung ist bei Gott, bei Jesus kein Schwamm drüber. Zählt nicht. Nicht so wichtig. Ist mir wurscht. Müssen wir nicht so ernst nehmen. Vergebung ist kein Schwamm drüber. Sie ist nur möglich, weil Jesus für mich starb. Für all das, was mich von Gott im Miteinander trennt, was in meinem Leben, sag ich mal, ganz viel Chaos letztendlich verursacht. Sünde verursacht im Leben eines Menschen ganz viel Chaos. Der muss es nicht merken. Der kann sogar so sein, so hat es ja Luther beschrieben, dass er an diesem Chaos noch gefallen hat und darauf surft wie auf so einem Surfbrett auf einer Welle und sagt, wow, hier ist was los. Aber es ist Chaos, das Leben. Und es stürzt irgendwann ab in den Tod und in die Trennung, in die ewige Trennung von Gott. Vergebung ist nur möglich, weil Jesus stirbt. Jesus, der ganz und gar gerecht ist, ganz zu Gott gehört, gibt sein Leben für mich Ungerechten. Der seine Zugehörigkeit zu Gott im Grunde völlig verspielt hat. Und Vergebung ist ganz an Jesus, an seinen Namen gebunden. An Jesus. Mit ihm verbunden zu sein. Unter seinem Namen zu leben. Das gilt für die, so haben wir es am Anfang gehört, ganz persönlich unser eigenes Leben und die einzelnen Dinge unseres Lebens. Die Dinge, wo wir genau wissen, das war Schuld. Und es gilt für die ganze Welt. Vergebung ist ernst zu nehmen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Nehme ich Vergebung noch ernst? Ist mir irgendwie bewusst, dass mein Leben, da wo das völlig an Gottes Willen und Weg vorbeigeht, nicht Wurst ist, nicht egal ist, spielt gar keine Rolle. Das spielt eine Rolle. Jesus musste dafür sterben. Wo ich die Vergebung von Jesus glaube und empfange, wirklich empfange und nicht nur sag, mal wieder Schwamm drüber, da hat sie eine Macht. Die Macht seines Namens. Da entfaltet Vergebung in meinem Leben eine Kraft. Da wirkt durch Vergebung in meinem Leben eine Möglichkeit, dass ich aus Dingen rausfinde und Neues tun kann. Das wäre unser Glaube. Da bleibt es nicht bei dem, wie es war. Vergebung will mein Leben gestalten. Will mich gestalten. Und das sage ich jetzt und weiß, dass ich täglich schuldig werde. Dass ich täglich an bestimmten Bereichen sehr schnell schuldig werde. Sehr leicht. Vergebung ist ernst zu nehmen. Gott nimmt meine Sünde nicht auf die leichte Schulter, sondern er lädt sie sich selbst auf in Jesus Christus und trägt sie ans Kreuz. Und wenn das wirklich wahr ist, kann ich mich der Sünde gegenüber nicht so verhalten, dass ich sage, auch kein, nicht so relevant. Nicht, das ist so eine große Gefahr, dass Christen an Stellen kommen, wo die Sünde irgendwo einen Platz bekommt, integriert in meinen Alltag, gerechtfertigt wird irgendwo. Ja, wie soll man denn sonst? Keine Ahnung, ich bin da auch nur ein Mensch oder so weiter und so fort. Und da wird ausgeblendet, dass in jeder Schuld, in jedem schuldhaften Lebenszusammenhang, der mich aus Gott heraus drängt, es auch zu Schwierigkeiten im Miteinander immer wieder kommt. Dass sich das dort fortsetzt, dass das die logische Folge eigentlich ist. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil Gott ja nicht uns in einen perfekten, heiligen Menschen umwandelt, in dem Sinn, dass bei uns gar keine Schuld mehr wäre, dass wir uns nichts mehr zu Schulden lassen kommen könnten. Das geht gar nicht. Wir sind so. Wir brauchen Vergebung ständig. Aber wir blenden ganz schnell aus, dass mit dem, wo an meinem Leben und in meinem Leben Schuld geschieht, auch an anderer Stelle Menschen Betroffene sind, darunter leiden, irritiert werden. Die ganz großen Themen unserer Tage sind ja solche Geschichten wie diese Missbrauchsfälle, die dann im Raum der Kirche geschehen sind. Da sind Priester aus einer Messe gekommen, haben das Abendmahl gefeiert und haben sich an Kindern vergangen. Das ist nicht vorstellbar, nicht? Es ist furchtbar. Und sie haben das jahrelang getan. Jahrelang. Und dann hört man das und dann sagt man, hör mir auf mit Glauben, hör mir auf mit Kirche, hör mir auf mit sowas. Das ist ja ein furchtbarer Wahn. Und dann merken wir, wie aus dieser Sünde das eine Macht hat, die Kreise zieht, die Dinge zerstört, die Vertrauen kaputt macht, die den Zugang zu Jesus kaputt macht. Weil Sünde da ist. Und die auch dort gelassen wurde und die nicht bekannt wurde. Und die nicht ans Licht gebracht wurde und die nicht zugegeben wurde und wo nicht drüber wirklich entschieden Buße geschah. Das ist eine riesige Macht. Hier hören wir ja von der Macht der Vergebung, die ist viel größer. Die ist viel mächtiger. Die ist viel stärker, aber hier haben Menschen das nicht gesucht. Und nicht daran geglaubt mehr. Ich denke, das ist die große Gefahr, wenn die Vergebung, die Gott mir schenkt, für mich so irgendwie so nebensächlich geworden ist. Ich weiß noch, früher gab es immer wieder mal auch so im kirchlichen Kontext solche Momente, wo man regelrecht sich so eine Art Bußspiegel vorgegeben hat und nochmal gesagt hat, ich will nochmal auf mein Leben gucken. Ich will mal gucken, wo in meinem Leben gibt es Dinge, die vielleicht auch wirklich schwierig sind. Für andere, wo Schuld mit verbunden sein kann oder wo ich dazu sehr anfällig bin, schuldig zu werden. Und dann ging es immer darum, das auch wirklich vor Gott auszusprechen und zu bringen. Und ich merke selber, wie diese Tradition, sage ich mal, gar nicht so sehr mein Leben berührt. Man lebt so, es ist okay, ja klar, ich mache nicht alles richtig, na klar, ich kann auch versagen, nicht? Aber nehme ich das ernst? Bringe ich das vor Gott? Komme ich zu Jesus, sage ich Jesus, ich bin ein armer, sündiger Mensch, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Hilfe. Also so geht es nicht, ich kann so nicht leben. Ich brauche Hilfe, ich brauche Korrektur. Also der Johannes ist ja in seiner Gemeinde hier voller guter Zuversicht und redet so zu den Leuten und sagt, für euch ist die Vergebung da. Die hat deine Macht gefunden und ja, Raum gefunden. Also Vergebung befreit mich, sage ich mal, aus einer Hängematte der Gnade, nenne ich das mal. Alles nicht so wild. In der Hängematte kann man ganz schön hängen bleiben. Das ist wie so ein Netz. Hier geht es ja nicht um schlechtes Gewissen zu machen, sondern befreit zu werden, um Schritte zu gehen, die uns und anderen zum Segen und zum Heil werden. Darum geht's. Und nicht an der Stelle stecken zu bleiben. Und irgendwann mal werden dann, sage ich mal, die Tücher weggerollt und die Bücher aufgetan. Und dann sieht man, was? Das hat der gemacht? Was? So hat der gelebt? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Nee, das wollte ein Christ sein? Wo geschieht das? Dass diese befreiende Macht der Vergebung in der Gemeinde wirksam ist. Johannes spricht hier drei Leute an, das ist nicht ganz eindeutig. Die Kinder, nach Luther die Väter und die jungen Männer. Die Basisbibel übersetzt das so, wie man die griechische Sprache auch durchaus verstehen kann. Also Kinder bleibt. Dann haben wir die Eltern, weil Eltern sind eben die Älteren. Das sind Mann und Frau gemeint, Väter und Mütter. Und die jungen Männer, das sind junge Leute. Hier geht es nicht um eine geschlechtliche Spezifizierung. Wir gucken mal. Johannes spricht bei den Vätern, Basisbibel übersetzt mit Eltern, also Väter und Mütter. Da handelt es sich um Christen, die sind in ihrem Glauben reif und gefestigt gewesen. Ja. Sie konnten nicht nur auf viele Jahre ihres Lebens zurückblicken, sie haben erlebt, wie Jesus durch Höhen und Tiefen in ihrem Leben da war, auch wo sie gescheitert waren und wieder aufstanden, wo sie Vergebung erlebt haben. Ältere Menschen haben an der Stelle manchmal etwas, was so ein bisschen mehr barmherzig macht. Man ist da nicht mehr so, ganz genau so muss es sein, manchmal. Es gibt natürlich auch Verengungen im Alter, ne? Das gibt es auch, das wissen wir. Sie haben erlebt, wie Jesus sie durch Höhen und Tiefen getragen hat. Sie haben Jesus erkannt. Hier steht, sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Da ist eine tiefe innere Verbundenheit, wenn es ums Erkennen geht. Da hat sie was mit Jesus mehr und mehr verbunden im Leben. Und das hat sie zu gereiften Personen gemacht. Das hat sie zu Vätern und Müttern im Glauben gemacht. Das hat sie zu Menschen gemacht, wo man merkt, zu denen könnte man vielleicht auch hingehen. Mit denen kann man auch über was reden. Oder das sind Menschen, die sogar den Stand haben und die Fähigkeit haben, vielleicht mit Sanftmut und Liebe in das Leben anderer hineinzusprechen. Denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, sagt Johannes. Wer ist denn das? Ich denke, es geht hier auch um Jesus. Es gibt auch Ausleger, die sagen jetzt hier, ja, das ist Gott. Aber hören wir doch mal auf den Johannes im Evangelium. Ganz am Anfang, da stehen wirklich am Anfang diese Worte. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er war das Wort. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Der Anfang, Jesus, durch den alles geschaffen ist. Gottes Liebe zu mir beginnt, wo ich noch gar nicht da war. Ich existierte überhaupt nicht. Gottes Liebe beginnt schon dort, zu mir, zu dir. Gottes Rettungsplan in Jesus beginnt, bevor Menschen überhaupt erst sündigten und sich von Gott trennten damit. Gottes Rettungsplan in Jesus beginnt schon. Das finde ich wichtig. Erkennen. Gott erkennen. Ganz wichtiger Punkt für uns als Christen. Gott erkennen. Erkenne ich noch was von Gott? Habe ich Zugang zu Verständnis davon, wie sein Wort ist, wie er redet, wie er spricht? Bewegt mich das? Erfasst mich das noch, dieses Wort? Oder ist mir das irgendwie alles so ein bisschen weit weg von mir selbst und meinem Alltag und dem, was mich so interessiert? Ich finde das riesig, dass hier so von Gott die Rede ist und dass ich so auf diesen Jesus schauen kann, der mich liebt, bevor ich war, der mich gerettet hat, bevor ich überhaupt sündig wurde oder als Sünder geboren wurde, der schon da bereit war, für mich zu sterben. So ist Gott. Diesen Gott muss ich sehen, damit mein Verhältnis zu Sünde auch anders wird. Wir müssen uns auf diesen Gott ausrichten, dass wir uns da immer wieder ansprechen lassen und zu sagen, Herr, ich möchte nicht so leben. Ich bin ein sündiger Mensch, ich merke es heute und ich merke es morgen und wenn ich hier von der Kanzel gestiegen bin, werde ich es wieder merken. Aber ich brauche dich und deine Hilfe und deine Gnade und Kraft und ich will aus dieser leben und ich will damit leben. Und ich denke, dann kommt ein Segen. Das gab es in der Gemeinde und das waren vielleicht die Väter oder die Väter und Mütter in der Gemeinde. Die haben das erlebt, die konnten davon ein Stück weit Zeugnis geben und man konnte an ihrem Leben was sehen. Und ich denke, hier geht es nicht um perfekte Menschen, sondern es geht da auch um Menschen, die auch irgendwo sagen konnten, weißt du, ich bin schuldig geworden, ich bin mal ganz schlimm schuldig geworden. Aber ich habe Vergebung empfangen und mein Leben hat sich geändert durch Gottes Gnade. Also, dann kommt ja noch der dritte Teil, der dort angesprochen, da steht, ihr habt den Bösen überwunden, sagt Johannes. Das finde ich nochmal ein stärkeres Wort. Es richtet sich an die Jüngeren, also junge Männer bei Luther. Meint also auch hier Jüngere, Aktive. Junge Leute sind ja konfrontiert mit dem, wie die Zeit gerade so tickt, mit allen neuen Gedanken, Ideen, und sie sind so mitten dabei, ins Leben zu gehen, das Leben zu erobern. Sie sind so verbunden mit allen Dingen, die im Leben gerade so dran sind. Wenn man älter ist, hat sich das gelöst, meistens. Ich meine, es gibt eine Distanz dazu, zu all den neuen Dingen, die aufkommen. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Aber Junge sind mittendrin. Und hier spricht er junge Menschen im Glauben an, vielleicht. Und es ist eine total starke Aussage, dass er sagt, ihr habt den Bösen überwunden. Und jetzt könnte man wieder fragen, was ist das denn, den Bösen zu überwinden? Heißt das, ich bin so immun gegen teuflische Anläufe, Verführung, die ganz nett, ganz lieblich daherkommen kann? Ganz versöhnlich. Ach, ganz, ich meine nur dein Bestes. Du meinst nur gut mit dir, du sollst auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Dass wir da immun wären oder die jungen Leute, nein, das meint es nicht. Hier ist eine Sicht dafür, dass in der Gemeinde auch junge Leute waren, die auch so ins Leben drängten und ins Leben gingen, die aber gelernt haben zu sagen, bei all dem, was da kommt, wenn ich falle, stehe ich auf und gehe ich zu Jesus. Wenn ich falle, kehre ich um und tue Buße und lebe aus der Vergebung. Wir können dem Teufel immer ein blaues Auge schlagen, wenn wir umkehren und Buße tun. Immer. Wo Buße ist, wo Umkehr ist, wo Erkenntnis von Schuld ist, wo der Weg zurück zu Jesus ist, dieses Klammern an Jesus ist, kriegt der Teufel, sage ich mal, bildlich gesprochen, so richtig Wumms einer auf die Nase. Das gefällt ihm nicht. Das will er nicht. In meiner Hängematte bleiben und zu sagen, naja, so ist der Mensch halt. Das gefällt ihm. Umkehren, Buße tun. Zu lernen, in diesem Leben zu stehen, den Herausforderungen entgegenzusehen und da drin sich vielleicht auch zu bewähren, auch wenn ich vielleicht mal falle. Das gab es. Mir zeigt das Ganze, dieses Wort, der Teufel ist nicht übermächtig. Er wird besiegt. Wo wir uns wirklich, wo wir die Sünde ernst nehmen, also es gilt auch für uns ein Stück weit, da eine Vorsicht zu haben und zu sagen, okay, ich muss mal checken, was läuft da gerade bei mir ab, wo gehen meine Gefühle und meine Gedanken hin, wie verhalte ich mich hier wieder, wie äußere ich mich hier, führt das nicht zu Streit, zu Zank, zu Zorn, zu Zwietracht? Werden da nicht andere Sachen aufgestachelt? Was mache ich hier? Ich muss in Acht mich nehmen. Und hier ist ja noch eine schöne Aussage, warum haben denn diese jungen Leute diese Kraft gehabt? Woher kamen die denn? Da steht ja im zweiten Gang, ihr jungen Leute, so habt ihr es schwarz auf weiß, ihr seid stark, Gottes Wort wirkt in euch. Das waren junge Leute, die haben wirklich gefragt, was will Gott? Wie spricht Gott zu diesen Dingen? Was meint er über diese Dinge? Die haben das ernst genommen. Und ich denke, an dieser Stelle kommt wirklich eine Stärke in unser Leben und kann sie hineinkommen. Dass wir so neu lernen, auf Gottes Wort zu hören. Und dass wir dann auch dem Teufel, und ich denke, das lässt sich eben nicht ganz allein auf die jungen Leute hier begrenzen, sondern dass wir auch aufgerufen sind, dort in der Gemeinde in einen Widerstand hineinzutreten gegenüber viele Dinge, die einfach so gängig sind. Und das heißt ja nicht, dass ich alles besser weiß und dass ich anderen Leuten Vorschriften mache, sondern dass ich erstmal mein Leben so lebe und darin treu bin, dass Gottes Wille geschieht und dass ich nicht einfach an dem gleichen Strang ziehe, wo andere Leute dran ziehen und meinen, das sei jetzt das Heil der Welt und die Hilfe für, keine Ahnung, kommende Generationen, sondern dass ich an dem ziehe, was Jesus mir zeigt und dass ich daran bleibe. Also das ist wichtig, dass das bei mir anfängt. Wir sind nicht aufgerufen, die Moralisten dieser Welt zu sein, aber wir sollen unser Leben so gestalten, dass in unserem Leben nicht die Sünde herrscht, sondern Vergebung sichtbar wird. Dass erkennbar wird, wir sind Menschen, wir können sogar irren, aber wir dürfen und wollen umkehren. Und wir leben aus der Gegenwart von Jesus in unserem Leben. Wir vertrauen darauf. Wir sind immer wieder ganz dicht Mitte unseres Lebens, Jesus. Sei du die Mitte meines Lebens. Er ist die Mitte. Und das ist nicht irgendwie ein bisschen Happy-Clappy-Christentum, wir fühlen uns alle ganz wohl, sondern das ist Auseinandersetzung mit der Welt. Mitte meines Lebens. Was heißt denn das für meinen Lebensstil? Was heißt denn das, wie ich Dinge tue und welche Dinge ich tue? In allen praktischen Fragen. Dem Johannes ging es damals ganz stark um die Gemeinde, dass in ihr die Liebe von Jesus sichtbar wird, in der Liebe, die in der Gemeinde wirksam ist. In der Liebe im Miteinander, in der Achtung, im Füreinander, dem anderen zu helfen und zu segnen. Das war ganz, ganz wichtig. Er hat gesagt, wenn ihr nur davon redet und das ist nicht da, lasst es bleiben, stimmt nicht. Also es geht immer um Realisierung, um Wirklichkeiten, die in meinem Leben auch sichtbar werden. Und da erleben wir uns als Schwache, aber wir dürfen hieraus lernen, dass wir unter dem Namen Jesu neu antreten können, dass wir auf den schauen können, der von Anfang an uns kennt und sieht, dass wir in eine Auseinandersetzung treten können aus der Vergebung heraus, die wir selber für uns erstmal annehmen müssen und suchen müssen und fragen müssen, Jesus, ich will sehen, wo brauche ich deine Hilfe und Vergebung? Denn nur dann, sage ich mal, bin ich ein barmherziger Mensch. Nur dann bin ich ein Mensch, der anderen dienen kann, wenn ich die Vergebung gesucht habe. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und dann entsteht eine Freiheit in unserem Leben und in der Gemeinde. Und das wünsche ich mir und dafür wollen wir beten. Amen. Ich bete. Ja, Herr Jesus Christus, du kennst uns, du weißt, wie schnell ja manches einfach für uns so gewohnt ist und wir leben da so in gewohnten Bahnen, wir nehmen Dinge gar nicht mehr so ernst und wir wollen dich einfach auch bitten, dass wir neu uns bewusst werden und dass du durch deinen Geist und durch dein Wort in unser Leben sprichst, dass wir einfach auch erkennen, wo möchtest du einfach, dass wir auch Sünde bekennen, dass wir sagen, ja, das ist so nicht in Ordnung, so geht's nicht, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Umkehr, da muss ich vielleicht auch ein Gespräch suchen, da muss ich vielleicht auch mehr Menschen hinzunehmen, so geht es nicht. Hilf, dass wir das doch auch ernst nehmen, nicht weil du uns da irgendwo in irgendein ständiges Druck hineinführst, dass wir nur noch um Sünde kreisen, sondern dass wir in eine Gemeinschaft mit dir leben wollen und können. Und dass wir erleben, dass du uns auch wirklich frei machst und uns hilfst. Wir bitten dich darum, um diesen Segen und diese Gnade. Du durchschaust uns, erkennst uns, auch mich. Und wir bitten dich, dass du uns da mit diesem Wort auch einen Weg weist. Amen.